Ihr lieben Geschwister und Freunde, ich möchte heute meine Predigtreihe über das Buch Nehemia unterbrechen. Ich mache das dann im Mai fertig. Ich möchte das an einem Stück durchpredigen. Heute habe ich eine andere Botschaft, die mein Herz wirklich bewegt hat. Und ich wünsche und bete zu Gott, dass diese Botschaft auch euer Herz berührt. Römer 8, Vers 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Dieser Text spricht von einer wirklich großen Gnade. Ja, ich muss eigentlich sagen, von vielen Gnadenerweisungen. Da heißt es, dass wir als Kinder Gottes durch den Heiligen Geist geleitet werden. Und dies ist wirklich ein Privileg und eben eine große göttliche Gnade. Wir als Kinder Gottes sind dadurch gekennzeichnet, dass der Heilige Geist uns führt und leitet. Gott hat uns nicht als Waisen belassen nach der Himmelfahrt Jesu. Er hat uns den Heiligen Geist in Fülle gegeben und der Heilige Geist ist unser Herr und unser Partner. Mit ihm haben wir Gemeinschaft und er führt und leitet uns. Und das ist gleichzeitig das Kennzeichen der Kinder Gottes. Das ist völlig normal. Wenn man ein Kind Gottes ist, dann wird man durch den Heiligen Geist geleitet. Ich will später noch darauf zurückkommen. Zunächst will ich euren Blick richten auf den Text, auf den Fortgang des Textes. Denn Paulus beschreibt hier die Wirkweise des Heiligen Geistes. Und er macht deutlich, dass der Heilige Geist vor allem erfahren wird als ein Geist, der uns die Kindschaft vermittelt, der uns die Kindschaft erfahrbar macht. Und dazu will ich zunächst ein paar Worte sagen. Ich weiß, dass das ein Thema ist, das wir auch kennen. Wir wissen das, wir singen das, wir bekennen das, dass wir Kinder Gottes sind. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte dieses Thema so ganz tief heute Morgen in unsere Herzen legen. Für Jesus war das ein wirklich zentrales Anliegen. Er ist gekommen, um uns mit dem Vater bekannt zu machen. Und er wollte uns den Vater nahe bringen, sodass wir wirklich durch seinen Tod und seine Auferstehung versöhnt wurden mit dem Vater, um dann wirklich als Kinder Gottes zu leben. Das ist die Intention Jesu gewesen. Und es ist wichtig, das zu beachten. Jesus sagte, da gibt es jemanden, der größer ist als ich. Auf den will ich verweisen. Zu ihm kommt ihr zwar nur durch mich, wenn ihr kapiert, was ich für euch am Kreuz getan habe, aber dann sollt ihr das genießen, was ich erlebt habe. Ich bin ein Kind dieses Vaters, ich bin ein Sohn Gottes und ich möchte, dass auch ihr Söhne und Töchter seid. Und bei diesem Thema, lasst mich das noch einmal sagen, geht es weniger darum, dass wir das wissen, sondern dass wir es erfahren. Ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, darüber würde ich mich sehr freuen, dass wir gerade in unserer westlichen Kultur viel Wissen, viel Bibelwissen haben, gutes, theologisches, fundiertes Wissen haben, aber nicht so häufig all das auch erfahren. Aber was nützt es denn, wenn ich weiß, dass ich eigentlich ein Kind Gottes bin und es nicht erlebe? Und darum geht es doch. Das ist doch der wichtige Punkt. Kindschaft im Alltag und auch sonntags zu erleben. Und Paulus macht deutlich, dass wir einen kindlichen Geist empfangen haben, durch den wir rufen, Abba, Papa, Väterchen, lieber Vater. Und der Kontrasthintergrund für diese Aussage ist der Frondienst der Gesetzlichkeit aus Angst vor Gott. Wir werden, wenn ich das einmal so sagen darf, zwei Erfahrungen, zwei Geister gegenübergestellt. Der Geist der Knechtschaft, also eigentlich steht dort im Urtext Sklaverei, das ist also viel härter ausgedrückt, der Geist der Sklaverei oder der Geist der Kindschaft. Und das ist die Frage an uns heute Morgen. Was leitet uns? Was macht uns aus? Gibt es da noch den Geist der Sklaverei, unter dem wir stehen, weil wir noch nicht durchgebrochen sind zur Kindschaft? Oder erleben wir wirklich Kindschaft? Geist der Sklaverei, das verstehen wir ja heute gar nicht mehr, weil wir Gott sei Dank in einer Kultur leben, wo es Sklaverei nicht mehr gibt. Aber bis vor gut 100 Jahren gab es sie noch, in England zum Beispiel. Ist dann abgeschafft worden durch ein Gesetz. Und ein Christ hat übrigens auch dafür gekämpft, nämlich der Wilberforth. Und das ist wirklich gut. Aber Sklaven in der Antike waren Leibeigene und im Prinzip völlig rechtlos. Man konnte mit ihnen eigentlich so verfahren, wie es einem gut dünkte. Schutz und rechtlos. Und Paulus spielt darauf an und sagt, ihr seid nicht mehr unter diesem Sklavengeist. Ihr habt eine völlig andere und neue Beziehung zu eurem Gott. Ein Sklave ist von Furcht getrieben. Er muss bangen um die Zufriedenheit seines Herrn. Gibt es auch Christen, die noch bangen und Dinge tun, um sich das Wohlwollen Gottes zu erhaschen? Die getrieben sind von Angst und Furcht und Sorge. Hoffentlich gefalle ich meinem Gott. Und die Schrift sagt hier deutlich, wenn in unserer Beziehung zu Gott noch Angst, Furcht und Sorge ist, dann leben wir eigentlich immer noch unter Knechtschaft. Das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir sind nun Kinder Gottes geworden. Und ihr seid ja zum größten Teil Elberfelder Bibelleser und habt schon festgestellt, dass dort nicht steht Geist der Kindschaft, sondern Geist der Sohnschaft. Und das hat auch einen wirklichen Hintergrund. Nun wollte Paulus die Schwestern und Töchter nicht ausschließen, sondern es geht hier um einen rechtlichen Status, der unser Gottesverhältnis begründet. Hier ist ein Wort, das den Vorgang einer Adoption beschreibt. Wir sind angenommen an so eine Stadt. Und hier wird einfach deutlich, dass wir als Kinder nun wirklich auch Rechte vor diesem Gott haben. Ein Sklave hatte keine Rechte, aber Kinder, das verstehen wir nun auch in unserer Kultur, haben Rechte. Auch unsere Kinder heute sind durch das Gesetz geschützt. Wir müssen sie versorgen und vieles andere mehr. Das muss ich nicht ausführen. Wir wissen das aber und können das begreifen. Ein Kind, ein Sohn, eine Tochter hat auch Rechte. Und wir können mit ihnen nicht machen, was wir wollen. Und genau das macht Paulus deutlich. Wenn er von Sohnschaft oder Söhnen spricht, dann geht es immer um die juristische Seite, wenn ich das einmal so sagen darf, unseres Verhältnisses zu Gott. Wenn er von Kindern spricht, auch das gibt es, dann hat er mehr die Beziehungsebene im Blick. Kinder haben ein intimes und vertrautes Verhältnis zu ihren Eltern. Aber wenn er von Söhnen spricht und von dem Geist der Sohnschaft, dann will er deutlich machen, dass wir ein Recht nun haben, und Rechte haben als Söhne und Töchter Gottes. Und das gilt es wirklich zu begreifen. Das ist wichtig. Das kann man natürlich nur im Glauben begreifen. Das muss man auch nicht fühlen. Da muss man nicht irgendein warmes Gefühl um sein Herz haben. Nein, das ist die absolute Wahrheit, dass wir nun adoptiert worden sind und die gleichen Rechte haben wie Jesus Christus. Der einzige Sohn, der eingeborene Sohn, das macht dieser Text deutlich. Und das zu erleben, ist wirklich wunderbar und verändert alles. Es ist doch klar, dass ein Kind Rechte hat und dass ein Kind eine völlig andere Position zu seinen Eltern und auch zum elterlichen Besitz hat als ein Sklave oder Knecht. Und wer das tief in seinem Herzen erfasst oder heute Morgen, das wünsche ich mir neu erfasst oder es sackt so eine Etage tiefer, der ist total begeistert und weiß, wer er wirklich ist. Das ist total stark zu wissen, ich bin adoptiert von Gott. Ich bin angenommen an so eine Stadt. Ich bin wirklich ein Kind Gottes und habe Rechte. Mein Verhältnis ist nicht nur irgendwie auf Gefühle, auf Beziehung gegründet. Da gibt es ein juristisches Rechtsverhältnis zu meinem Gott. Und Gott will das, dass wir das so sehen. Vielleicht fällt uns das schwer, das in Bezug auf Gott zu sehen. Aber genau das sagt dieser Text. Ja, ich habe Rechte. Ich habe Rechte in Bezug auf den Besitz meines himmlischen Vaters. Na, wie klingt das für euch? Gibt es dann auch Religiosität in unserem Herzen, wenn man das so ausspricht? Ja, darf man das denn sagen, der allmächtige Gott? Ja, wenn Paulus das sagen darf, darf ich das auch sagen, oder? Und du auch. Wenn es in der Schrift steht, dann dürfen wir das sagen und sollten es glauben und sollten es erleben. Ich habe einen Anspruch auf das väterliche Erbe. Warum? Weil ich ein Sohn Gottes bin. Du hast einen Anspruch auf den gesamten Besitz des Himmels. Denn der Himmel gehört dem Vater. Warum? Weil du ein Kind bist. Und du musst da nicht bangen und sagen, ja, meine Beziehung war in der letzten Zeit nicht so stark zu Gott. Ist alles noch in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung, weil es ein Rechtsverhältnis zu unserem Gott gibt. Und das begründet dieser und viele andere Texte auch. Und das erste Sohnesrecht, gemäß dieses Textes hier, ist das freimütige Beten. Wir rufen Abba, lieber Vater. Und glaubt mir, es ist ein wirklicher Unterschied, wenn wir beten, tief in seinem Herzen zu wissen, ich bin Kind, oder sich einfach nur als strategischer Fürbitter zu verstehen. Es ist ein Riesenunterschied. Ich denke, das können wir verstehen, das muss ich nicht weiter begründen. Wer wirklich begriffen hat, dass er Kind ist, der betet anders, weil er ein völlig anderes Verhältnis zu seinem Vater hat. Ein freies Verhältnis, ein Verhältnis ohne Furcht, ohne Sorge. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis wirklich total unser Gebetsleben auf den Kopf stellt. Und dann macht Beten Spaß. Und dann ist es schön, weil ich weiß, ich komme jetzt nicht als Bittsteller, ich komme nicht als Sklave, muss irgendwelche Anträge ausfüllen, um durchzukommen zu meinem himmlischen Vater. Ich komme als ein Kind direkt platzig in sein Wohnzimmer hinein. Ich mache die Tür auf, okay, ich klopfe vielleicht vorher, aber dann mache ich die Tür auf. Ich warte nicht mal, bis der Vater sagt, komm herein. Du hast die Gnade, mich 5 Minuten sprechen zu dürfen. Ich gewähre dir jetzt eine Audienz. Nein, ich klopfe, reiß die Tür auf und sag: Hi Dad, hallo Vater, ich bin dein Sohn. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich will jetzt beten, denn ich bin Sohn. Und ich habe das Recht, so zu meinem Vater zu kommen, weil Gott es so verfügt hat. Das ist wirklich spannend. Und glaub mir, ja, ihr glaubt es. Dein Gebetsleben fängt an zu sprudeln und es ist wirklich anders. Natürlich steht hinter diesem ersten Sohnesrecht, kühn zu beten, auch unsere Beziehung, die der Heilige Geist in uns wirkt. Der Heilige Geist, so heißt es eigentlich wörtlich im Urtext, schreit in uns, das Abba. Was aber auch bedeutet, dass er diese tiefe, kindliche, vertraute Beziehung in uns wirkt. Und ich möchte das noch einmal sagen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die sehr psychologisiert worden ist. Egal wie dein Verhältnis zu deinen Eltern war, auf der natürlichen Ebene, dies muss kein Hindernis sein, Gott als wunderbaren Vater zu erleben, weil der Heilige Geist es in dir wirkt. Das ist der Punkt. Und es ist ein wirklich, ich sage das in vollem Bewusstsein, all dessen, was da auf mich zukommen könnte, ein Irrtum und eine Irrlehre zu meinen, man müsste erst 95.000 Dinge mit seinen irdischen Eltern klären, sonst könnte man nicht durchbrechen zu diesem Gott. Das ist wirklich eine echte, tiefe und dicke Irrlehre, die überhaupt nichts mit biblischer Realität und mit der biblischen Wirklichkeit zu tun hat. Das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Und was ist, wenn deine Eltern tot sind und du nichts mehr klären kannst? Ja, dann ist Kindschaft passé. Ich kann ja nichts mehr klären. Ich finde es in Ordnung, sein Verhältnis zu klären. Aber wenn du Mangel erlebt hast durch deine Eltern, einen strengen, harten Vater hattest, ist das überhaupt kein Grund, Gott nicht als wunderbaren und gütigen Vater zu erleben. Ist denn der Heilige Geist gebunden an solche Dinge? Dann können wir ihn uns schenken, denn dann kann er nichts. Nein, er ist natürlich nicht gebunden daran, sondern es steht klipp und klar geschrieben, dass der Heilige Geist in uns das Aber freisetzt und damit die ganz enge und tiefe, vertraute Beziehung zum Vater. Und das ist der Schlüssel für ein wirklich schönes Christsein, für ein erfülltes Christsein, für ein wirklich erfülltes Christsein. Und der Heilige Geist bezeugt dauernd unserem Geist, dass das die Wahrheit ist. Vielleicht denkt man, oh, kann das wahr sein? Stimmt das? Und der Heilige Geist sagt, ja, du bist ein Kind Gottes und du bist erfüllt mit der Liebe des Vaters. Sie wirkt in dir. Allein das ist ein Zeugnis, die Stärke und die Liebe des Vaters in seinem Herzen zu haben. Das ist ein starkes Zeugnis und zu wissen, ich bin ein Sohn und ich habe Ansprüche auf all das, was meinem Vater gehört. Dem Kindsein folgt ein weiteres Recht. Ich habe das schon erwähnt, aber auch das wird ja extra aufgeführt. Ein Kind ist eben auch Erbe. Das ist nun mal so. Und das macht dieser Text deutlich. Wenn wir Kinder sind, dann auch Erben. Natürlich Miterben Christi. Der eigentliche Erbe ist Jesus Christus. Aber wir sind verbunden mit Jesus. Wir haben Anteil an seiner Sohnschaft. Voll und ganz. Ohne Abstriche. Wir können genauso tief mit unserem Vater leben, wie Jesus es gelebt hat. Und wisst ihr, was Jesus betet? So beschreibt er sein Verhältnis zu seinem Vater in Johannes 17. Vater, alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Das ist die Beschreibung seines Gottesverhältnisses. Kommt nicht das bekannt vor? Hat er uns auch daran Anteil gegeben? Hat er nicht in der Geschichte vom verlorenen Sohn genau das erzählt? Da gibt es den verlorenen Sohn, der heimkommt und Gnade erlebt und der Vater feiert ein großes Fest. Da gibt es seinen Bruder, der bitter war, voller Bitterkeit und nicht verstanden hat, warum sein Vater für diesen nach Hause gekommenen Sohn, der das ganze Geld verprasst hatte, nun ein Fest feiert. Und der Vater sagt ihm, ich verstehe dich überhaupt gar nicht. Du bist alle Zeit in meinem Hause und alles, was mein ist, ist dein. Wir sind Miterben Christi. Wirklich Miterben Christi. Hier geht es heute Morgen nicht um Theorie, um Juristerei im eigentlichen Sinn, sondern hier geht es um nackte Fakten, um Tatsachen. Ich bin ein Miterbe Christi. Und darum ist das auch so, was Jesus gebetet hat. Alles, was dem Vater gehört, das gehört auch mir, denn ich bin ein rechtmäßiger Erbe, versöhnt durch das Blut Jesu Christi. Jesus ist für uns gestorben, hat unsere Schuld getragen, hat die Trennung aufgehoben zwischen Gott und uns und nicht nur irgendwie aufgehoben, sondern so aufgehoben, dass wir nun angenommen sind an Sohnestatt, genauso geliebt wie Jesus, ohne Abstriche, genauso begünstigt, also privilegiert wie Jesus, genauso gesegnet, hört mal, wie Jesus, genauso. Wir können genauso in der Fülle leben, dessen, was der Vater uns gewährt, wie Jesus. Hier wird es doch ganz praktisch, oder irre ich mich? Wir sind Miterben Christi. Und wisst ihr, was ich befürchte? Dass es so viele Christen gibt, die diesem Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn gleichen, die die Gnade des Daheimseins nicht verstanden haben, vielleicht bitter geworden sind. Und das ist echt tragisch. Aber die gute Botschaft ist, du kannst es heute Morgen ändern. Wirklich. Denn der Heilige Geist ist vor allem ein Geist der Sohnschaft, der dieses Gottesverhältnis dir zuspricht und in dir ermöglicht. Egal, was mit deinem Leben passiert ist, egal, wie bitter du bist, egal, wie frustriert du bist, egal, was sonst alles vorgekommen ist in deiner Vergangenheit, der Heilige Geist ist da und möchte dir das heute Morgen zeigen. Und leb doch nicht unter dem, was Gott dir eigentlich zugesprochen hat. Und weißt du, hör das mal jetzt, wenn es dich betreffen sollte. Gott spricht es dir nur zu, aber nehmen musst du es. Und Gott wird auch in 3 Jahren nichts anders tun, als es dir zuzusprechen und dir das zu erklären, dass du als Sohn, als Tochter nun auch Erbe bist und aus seinen Gütern leben darfst. Nehmen musst du es. Verweigere doch nicht, aktiv oder passiv, die Sohnschaft. Wie tragisch wäre das für dein eigenes Leben? Weißt du, Gott bricht es eigentlich das Herz. Wie es dein Herz brechen würde, wenn deine Kinder unter all dem leben würden, was ihnen eigentlich gehört, was ihnen zusteht, was an Gaben in ihnen ist. Wie würde es dein Herz brechen, wenn deine Kinder eher ein sklavisches Verhältnis zu dir haben? Das ist nicht schön für einen Vater oder eine Mutter. Ich denke, das verstehen wir. Wir alle sehnen uns danach, Kinder zu haben, die frei sind, die nicht in Knechtschaft leben, die uns lieben, die uns ehren, die uns respektieren. Und jeder Vater und jede Mutter weiß, wie weh das tut, wenn Kinder daneben liegen, in der Gosse hängen, ihr Leben verplant haben, nicht zu der Größe heranwachsen, die Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Aber wisst ihr, wir sind nichts weiter als ein Abbild der Vaterschaft Gottes. Wenn ich in meinem Herzen schon so fühle, wie fühlt dann der Vater im Himmel, wenn er sieht, dass er ein herrliches Erbe für all seine Kinder hat, dass er die Fülle für sie hat und sie nehmen es nicht, weil sie vielleicht theologische Bedenken haben oder nicht durchgebrochen sind oder immer noch in ihrer Vergangenheit hängen. Das ist doch wirklich traurig. Und Vater liebt dich und er hat all das Gute für dich. Und lass es mich gleich jetzt sagen, das ist evident im Neuen Testament. Dieses Erbe ist nicht nur etwas Zukünftiges. Dieses Erbe trete ich jetzt und hier an. Es gibt, das muss man deutlich herausstellen, ein zukünftiges Erbe, die Herrlichkeit im Himmel, mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das ist ein starkes Element der Hoffnung in der biblischen Verkündigung. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, wenn wir oben angekommen sind. Aber genauso gibt es auch hier in der Gegenwart die Fülle des Lebens Gottes. Denn das, was der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinem Sohn sagt, war nicht für die Zukunft, sondern du lebst wie ein Sklave in meinem Haus. Dieser hatte nicht begriffen, was Sohnschaft bedeutet. Er lebte wie ein Sklave unter einem knechtischen Geist. Und Vater sagte ihm nur, was willst du eigentlich? Sieh doch, was mein ist, ist dein. Und er sollte es jetzt bekommen. So hat Vater die Fülle für jeden Einzelnen hier. Und ich finde es wichtig, das zu sehen. Unser Verhältnis zu Gott ist durch das Kommen Jesu völlig neu geworden. Wir sind in eine solche Nähe zu Gott gerückt, das ist unbeschreiblich. Und du entscheidest darüber, ich muss das leider so sagen, ob du in der Fülle lebst oder nicht. Gott wird nichts mehr für dich tun. weil er alles getan hat. Und darauf konzentriert sich der Glaube. Und ob du das nun heute Morgen fühlst oder nicht, ob dir ein warmer Schauer den Rücken runterrollt oder auch nicht, spielt keine Rolle. Es geht dir um ein Rechtsverhältnis. Das sollten wir begreifen. Das ist übrigens ganz furchtbar, auch ein Ausdruck unserer Kultur, dass wir alles immer fühlen müssen und eher aus unserem Gefühl leben als aus Glauben und das oft miteinander verwechseln. Vater zu kennen bedeutet, ihm vertraue ich, weil er ein so guter Vater ist, der mich wirklich liebt. Und diese Liebe kann auch nicht gesteigert werden durch irgendetwas, was ich tue. Und wenn ich größer als Paulus wäre und meine Christushingabe noch doppelt so groß wie die des Paulus wäre, würde Gott mich deshalb nicht einen Zentimeter mehr lieben. Das ist die absolute Wahrheit. Und das bedeutet, frei zu sein von Sorge, von Angst und Furcht. Und wir sind dazu geboren aus dem Geist, Freunde, um ihm in die Augen zu schauen. Ja. Weil unser Verhältnis zu ihm ist in Ordnung durch das Blut Jesu Christi. Und darum kann ich ihm in die Augen schauen und darum klopfe ich an und reiß die Tür auf und gehe rein. Ich bin nämlich befugt dazu, das zu tun. Das ist die Wahrheit. Ich darf das. Ich werde nicht wieder rausgeschmissen. Und Vater sagt nicht, no, keine Zeit für dich. Das sagt vielleicht dein natürlicher Vater manchmal. Das ist ja auch verständlich, weil wir begrenzt sind. Aber Vater im Himmel sagt nicht, nö, jetzt geht das mal gerade nicht. Ich muss Bundesliga gucken. Keine Zeit für dich. Er guckt natürlich die englische Liga. Ne? Sondern Vater hat wirklich immer Zeit. Ja, das zu verstehen, setzt uns unglaublich frei. Das gibt so einen Schub in unserem Leben, dass wir die Tür aufreißen dürfen und sagen dürfen, hallo Vater, ich darf dir in die Augen gucken, denn wir sind in Ordnung gekommen. Da gibt es nichts mehr, was zu klären ist. Denn mein Leben ist geklärt durch das Blut Jesu Christi. Und da gibt es nichts Trennendes mehr. Kein Vorhang mehr, kein Schleier mehr, gar nichts. Das ist Leben als Christ. Versteht ihr das? Ja, das versteht ihr. Lebt jeder so? Wo gibt es Knechtschaft in deinem Leben? Das ist die große Frage. Knechtschaft oder Sohnschaft? Ich habe gedacht, Sohnschaft ist besser. Und habe mich für Sohnschaft entschieden. Und wenn ich mal denke, alles ist so hart im Reich Gottes, dann lese ich halt so einen Text. Und dann wird mir wieder bewusst, ah ja, ich bin Sohn. Und ich muss gar nichts, außer irgendwann sterben. Ich bin zur Freiheit geboren. Das ist die Wahrheit. So, nun komme ich kurz zurück zu dem, was da am Anfang steht. Nämlich, dass es ein wirkliches, absolutes Privileg ist, dass wir als Kinder nun auch geführt werden durch den Heiligen Geist. Und das ist wirklich total stark. Echt. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Er wirkt in uns dieses kindliche Vertrauen. Und er leitet und führt uns. Er ist der Nachfolger Jesu Christi und er tut es genauso, wie Jesus es getan hat. Jesus ging voran und seine Jünger folgten ihm. Er führte seine Jünger in einer umfassenden Weise. Er war der Herr und doch voller Fürsorge für ihn, sodass er sie am Ende seines Lebens fragte, als ich euch ausgeschickt habe, ausgesandt habe, die Dinge des Reiches Gottes zu tun, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu verkündigen, ohne Geld und ohne einen Koffer voller Gepäck. Habt ihr da jemals Mangel gehabt? Und diesmal waren sie sich einig, die Jünger. Und im Chor sagten sie, niemals. Nun kommt der Heilige Geist als Stellvertreter Jesu Christi, um die einzelnen Gläubigen zu leiten und zu führen, gemäß des Vorbilds Jesu Christi. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, geführt zu werden vom Heiligen Geist, dann schau dir an, wie Jesus seine Jünger geführt hat. Dann bekommst du ein Verständnis davon, wie der Heilige Geist dich führen will. Von der Seite des Führenden, also vom Heiligen Geist her betrachtet, bedeutet es, er ist der Herr. Aber doch voller Fürsorge für uns. Und von der Seite derer, die geführt werden, bedeutet es Herzensgehorsam, um wahrhaft zu leben. Freiwilliger Gehorsam der Führung des Heiligen Geistes gegenüber, um in der Fülle des Lebens zu wandeln. Der Heilige Geist ist wie ein Hirte. Er führt uns, er führt seine Schafe. Hier in diesem Text, auch das muss ich erwähnen, ich habe ja ein Seminar gehalten über Predigt und Lehre mit Philipp zusammen und Exegese und dies und das. Und heute Morgen dachte ich, naja, jetzt musst du ja auch beim Kontext bleiben. Und dachte, hey, das ist Sklaverei. So, vergesst also alles, was ihr gelernt habt. Nein, 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 nein. Aber ich will trotzdem erwähnen, um was es in diesem Text geht. Weil das eine starke Seite der Führung des Heiligen Geistes ist. Da heißt es nämlich, wir sind nun keine Schuldner mehr gegenüber unserem Fleisch. Sodass wir das tun, was unsere Seele, unser Fleisch sagt. Wir sind jetzt Leute, die im Geist wandeln. Das ist eine Botschaft. Du schuldest deinem Fleisch nichts mehr. Der Kredit ist verspielt, weil du neu geworden bist in Christus Jesus und befreit worden bist, dem Heiligen Geist zu folgen. Aber seine Führung ist natürlich umfassender. Das bedeutet, dass er uns überhaupt in unserem Alltag leitet und führt, durch das innere Zeugnis, durch die innere kleine Stimme. Und das steht dir zu. Das ist geradezu ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Das darfst du erleben. Und das ist so stark, zu wissen, wo man hingeht. Jemanden zu haben, auf den man sich total verlassen kann. Tu es doch. Was wir vielleicht lernen müssen, ist, sensibel zu werden für die Führung des Heiligen Geistes. Das lernt man, das trainiert man, das kriegt man mit der Zeit wirklich hin. Das kriegt man immer besser hin. Aber diese Führung und Leitung durch den Geist steht jedem zu, der ein Kind Gottes ist. Und darum sollte die Zeichendeuterei, die es auch unter Christen gibt, auch aufhören. Und darum sollten wir uns nicht mehr abhängig von Umständen machen. Wie viele Christen machen sich, was Führung angeht, abhängig von irgendwelchen Dingen, die um sie herum geschehen? Dann deuten sie so und sagen, ja, das ist jetzt gerade günstig für mich und ich glaube, Gott macht das und das. Das ist ein Leben, entschuldigt bitte, wenn ich das sage, in Knechtschaft. Der Heilige Geist ist in mir und er führt mich anders. Und er führt mich nicht durch irgendwelche Umstände, die ich dann so oder so deuten kann. Das ist dein Privileg. Nimm es in Anspruch. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Und ein letztes. Lass uns doch den Heiligen Geist als Quelle unseres Lebens nehmen. Als Quelle unserer Kraft. Als Quelle unserer Vision. Als Quelle unserer Liebe. Unsere Freude, das ist so überragend, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist. Und er möchte uns wirklich erneuern, täglich mit Feuer füllen. Und darum kann man, auch wenn das menschlich schwer nachvollziehbar ist, heiß sein für Jesus ein ganzes Leben lang, ohne dass man in den Zustand der Abgeklärtheit hineinkommt, alles mit Distanz betrachtet. Man ist ja älter und reifer geworden. So reif möchte ich nicht werden. Ich möchte heiß sein für Jesus. Und wenn ich alt bin, möchte ich heißer sein für Jesus. Weil der Clou ist nämlich das, sage ich gleich noch mit, selbst ein Vater, eine Mutter in Christus zu werden. Also ein Vorbild für die Jüngeren. Und die Jüngeren brauchen dringend gute Vorbilder. Und die brauchen Väter und Mütter in Christus, die wirklich heiß sind. Und die nicht sagen, ja, wenn du erstmal in meine Jahre kommst, wirst du alles etwas anders sehen. Manches relativiert sich dann eben. Das ist nicht in Ordnung. Und das sind echt schlechte Vorbilder. Und darum sollten die Alten hüpfen und springen wie die Mastkälber. Und es nicht den Jungen überlassen. Ja, früher war ich auch mal on fire in der Anbetung. aber jetzt bin ich ja etwas älter und seriöser geworden. Wir haben ja so unsere kulturellen Worte auch für dieses Ganze. Ja, nee, also das sei ferne. Ja, das sei wirklich ferne. Ja? Wer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und ihn zur Quelle seines Lebens gemacht hat, der ist on fire für Jesus. Wirklich on fire. Und er zeigt es auch. Und ich glaube, das brauchen wir. Den Heiligen Geist ganz neu, der unsere Quelle ist, der uns erfrischt und freisetzt. Ja, Brüder und Schwestern, ich hätte euch noch viel zu sagen. Siehst du, ich habe den Leuten im Seminar gesagt, ihr müsst euch einen guten Abschluss überlegen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Dann kommen solche Sätze zustande. Eigentlich sollte man dann aufhören und Amen sagen. Steht auf, ich möchte aber noch für euch beten. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dir wirklich danken und das heute Morgen auch richtig herausstellen, dass wir geliebte Kinder sind. Ja, Kinder sind wir, Söhne sind wir, Töchter sind wir, eben Kinder. Und das ist so stark und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass der Heilige Geist kräftig wirkt als ein Geist der Kindschaft und das in uns freisetzt, Barrieren überwindet, unser Denken erschüttert, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, nämlich zu einem Leben in der Fülle Gottes. Wir wollen satt werden, wie es der Psalmist sagt, von den reichen Gütern deines Hauses, Vater. Und wir danken dir für die überragende Gabe des Heiligen Geistes, der kräftig in uns wirkt und öffnen uns für dich, Heiliger Geist. Du bist unsere Quelle, bring uns Leben, bring uns Kindschaft, bring uns Erneuerung. Hilf uns, zu glauben, zu vertrauen und hilf uns, das Erbe Jesu Christi anzutreten. Ja, Vater, vielen, vielen, vielen Dank, dass wir Miterben Christi sind und dass sich unser Verhältnis nicht nur zu deiner Person, sondern auch zu deinem Besitz geändert hat. Und wir danken dir, dass wir einen Anspruch darauf haben, zu erben. Und das stellen wir heraus, weil du es möchtest und weil es die Wahrheit ist. Und dieses Erbe fängt jetzt an, Vater. Lass es uns neu und tief sehen durch die Offenbarung deines Heiligen Geistes. Und ich segne euch, uns alle ganz neu mit dem Heiligen Geist und mit einem Geist der Sohnschaft, mit einem Geist der Kindschaft. Er soll kräftig in jedem Herzen sprudeln und alles Verstaubte, was so auf uns drauf liegt, Vater, nimm es runter und führ uns zu frischen Wassern. Ernähr uns, Vater, auch geistlich, dass wir satt sind und satt werden. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich, sei du mit uns. Amen.